Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Nicht nur mit Reden und Parolen kann man die Menschen erreichen, sondern auch mit Tuten und Blasen und vielfältigen Klängen. Wir sprechen gleich über die große Demo gegen Rechts in Dresden und die emotionale Kraft einer Blaskapelle. Willkommen zu dieser Fazitstunde, in der wir auch erfahren, wie an den Münchner Kammerspielen Ordnung tänzerisch bearbeitet wurde und wie die neue Oper des Komponisten Peter Etwösch in Regensburg geklungen hat. In Berlin waren es mehr als 150.000 Menschen, die vor dem Deutschen Bundestag gegen rechts demonstriert haben und eine Menschenkette als symbolische Brandmauer gebildet haben. 1.800 Organisationen hatten dazu aufgerufen. In Freiburg haben sich etwa 30.000 Menschen versammelt. Es gab Demos in Nürnberg und Saarbrücken, in Halle und Eisenach, in Hannover und Mainz und, Land auf, Land ab, durchweg friedlich, friedvoll, vielfältig. Wir wollen jetzt nach Dresden schauen, in die sächsische Landeshauptstadt. Dort hatten sich auf dem Theaterplatz am Mittag rund 30.000 Menschen versammelt. Mit dabei war auch Michał Tomaszewski. Er ist Klarinettist in der Banda Kommunale. Dieses Dresdner Ensemble hat als Marching Band den Demonstrationszug angeführt. Klänge der Banda Kommunale aus Dresden, mit dabei auch Michał Tomaszewski. Er ist am Telefon. Herr Tomaszewski, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Sie machen Musik nicht nur aus Spaß an der Freude. Die Banda Kommunale will mit ihren Klängen auch in die Zivilgesellschaft hineinwirken. Was haben Sie denn heute musikalisch zu dieser Dresdner Demo beigetragen?
Also wir haben auf der großen Bühne drei Stücke gespielt. Darunter einen AfD-Kalypso, den wir schon zur letzten Landtagswahl gedichtet haben. Und dann haben wir die Leute mitgenommen und sind einmal um die Altstadt mit eben diesen 30.000 Menschen.
Banda, so heißen ja in Italien und Spanien Blaskapellen. Wie setzt sich denn die Banda Kommunale jetzt in Dresden zusammen? Sie spielen ja seit 20 Jahren und sind in Sachsen, in ganz Sachsen aktiv.
Wir haben uns vor 20 Jahren gegründet, weil es eben die Deutschland größten Neonazi-Aufmärsche hier gab. Das wurde letztendlich mit Pegida irgendwie auch fortgeführt, dass in Sachsen und in Dresden es ja einen schwierigen Widerstand gegen Rechtsradikalismus und Rechtspopulismus gibt. Da sind ja so Legenden. Die Sachsen seien ja immun gegen rechts, was leider nicht stimmt. Und weil wir halt Musikerinnen sind, antworten wir darauf mit Musik und mit wirklich sehr vielfältigen Projekten auch.
Sie sagen schwieriger Widerstand, das heißt, Sie wollen widersprechen mit Blasmusik.
Ja, wir arbeiten natürlich mit dieser Musik auf verschiedenen Ebenen. Wir haben ein großartiges Projekt bei dem Ausländerrat Dresden, wo wir seit über 7 Jahren schon an Schulen fahren und mit Jugendlichen und Kindern Musik machen. Wir haben letztendlich 2015 die Band aufgemacht für geflüchtete MusikerInnen. Wir kooperieren mit Chören, mit Volksmusikensembles und versuchen sozusagen den Gedanken, den wir versuchen abzubilden, eine transnationale, multiethnische Gruppe, das ein bisschen erlebbar zu machen. Und ich glaube, ohne viel zu reden, sondern eben durch das Zusammen musizieren und zusammen sein, bewegt es schon ganz schön viel.
Transnational ist also auch Ihre Banda zusammengesetzt?
Ja, es sind Musikerinnen aus Israel, aus Brasilien, aus Polen, aus Russland, aus Syrien, aus dem Irak, aus Bayern.
Zwischen Brass und Weltmusik ist diese Musik, die Sie spielen, angesiedelt. Können Sie ein bisschen was über das Repertoire sagen? Also mit welchen musikalischen Mitteln wollen Sie die Menschen mobilisieren, auf die Straße bringen, in Bewegung bringen, im wahrsten Sinne des Wortes?
Also grundsätzlich sind wir ursprünglich eine Brassband, eine Marching Band, die sozusagen im Laufen auch spielt. Und das Repertoire kommt tatsächlich einerseits aus den Herkunftsländern unserer Mitmusikerinnen, also eben aus dem Nahen Osten oder aus dem Balkan. Und auf der anderen Seite verselbstständigt sich das insofern, als dass wir schon seit langer Zeit unsere Musik selber schreiben. Und die ist natürlich beeinflusst durch die Herkünfte auch. Das heißt, es entsteht einerseits eine Musik, die auf diesen Blasinstrumenten basiert, also auf Tuben, Sousaphonen, Posaunen. Und wir haben großartige Instrumente wie Geige oder Ud oder Querflöte dabei, die jetzt vielleicht nicht so
durchdringen.
Nein, die natürlich eine völlig andere Farbe dem Ganzen geben. Und wir scheuen aber trotzdem nicht, traditionell auch deutsches Repertoire Liedgut aufzunehmen. Und es entsteht letztendlich das, was bei Musik machen immer entsteht. Es entsteht was Neues. Würden wir sozusagen uns immer auf das eigene besinnen, würden wir uns im Kreis drehen.
Heute haben Sie auf der großen Demo in Dresden gespielt. Sie sind aber auch viel in kleinen Städten und Orten unterwegs. Was haben Sie denn da mit der Banda Kommunale in den vergangenen Wochen im Zusammenhang mit Demonstrationen gegen rechts erlebt?
Ja, wir waren in Meißen zum Beispiel. Morgen sind wir in Diepoldiswalde. Wir waren in Altenburg und haben noch etliche andere Termine im Kalender. Wir erleben, dass in diesen kleinen Städten die Menschen, die jetzt auch zusammenkommen auf den Marktplätzen, irgendwie erleichtert sind. Das ist viel, viel persönlicher als das, was man hier auf der großen Bühne erlebt. Es sind Menschen, Gewerbetreibende, Menschen aus der Sozialarbeit, normale Menschen, die nicht sozusagen den Politsprech eingeübt haben. Die fühlen sich, glaube ich, seit Jahren mit dem Erstarken der AfD, aber auch nicht nur der AfD. Es sind ja verschiedene Formen, nicht, die sich da irgendwie unter dieser Überschrift versammeln. Die sind sichtlich erleichtert, dass ihre Nachbarinnen mit ihnen gemeinsam Gesicht zeigen und eben ihre Beklemmung, ihre, ja, man könnte irgendwie schon sagen, eine Zeit der Geiselhaft ein bisschen überwunden fühlen. Das ist, wenn so eine Kleinstadt jeden Montag seit 7, 8 Jahren von rechtsradikalen Parolen bestimmt wird, zieht man sich, glaube ich, irgendwie zurück. Und wir hoffen und wollen es unterstützen, dass diese Menschen sich jetzt wieder treffen, wieder sehen und gemeinsam in die Zukunft gucken, weil das ist ja letztendlich das, was mit Zorn und Wut einfach völlig aus dem Blick gerät.
Und das können Sie erreichen mit Ihrer Musik, dass die Leute wieder zusammenkommen und Druck abbauen auch.
Ja, ich will das ja nicht überbewerten. Das sind einfach wirklich unglaublich tolle Menschen, die in wirklich großartigen Initiativen auf dem Land in Sachsen vieles bewegen, sich mühen. Ich glaube, nach einer längeren Zeit ist einfach auch ein bisschen entmutigt waren, weil dass eine Stadt wie Dresden oder Leipzig in den Nachrichten auftaucht, ist ja das eine, ist klar. Aber eine Initiative aus Zittau, eben Diepoldiswalde, Freital, das sind irgendwie auch Städte, die ihren Ruf weg haben, in Anführungsstrichen. Und wenn man sich anguckt, wie sich die Wirtschaft bemüht, den Standort Dresden zu halten, hier neue Wirtschaftszweige anzusiedeln, dann ist das, was die AfD hier veranstaltet, für diese Menschen nicht nur kontraproduktiv, sondern letztendlich eine faktische Bedrohung. Es geht am Ende auch um eine wirtschaftliche Zukunft in diesem Bundesland. Mhm. Nicht nur für mich und für meine Bandkollegen, sondern ganz konkret für Menschen, die arbeiten.
Musik machen, um die Menschen zu mobilisieren. Die Demonstrationen gegen rechts, Land auf, Land ab, mit dabei. In Dresden war auch Michał Tomaszewski. Er ist Klarinettist in der Dresdner Banda Kommunale. Herr Tomaszewski, ich danke Ihnen. Guten Abend.
Ja, vielen Dank. Guten Abend.
Wenn eine Choreografin einen neuen Tanzabend den Titel gibt In Ordnung, dann kann man wohl davon ausgehen, dass es mit dieser bisherigen Ordnung nicht weit her ist. Oder hat eine existierende Ordnung vielleicht sogar etwas mit Repression zu tun? Die österreichische Choreografin Doris Ulich hat genau so ihren Tanzabend genannt, In Ordnung, und sie hat ihn für Schauspielerinnen und Schauspieler der Münchner Kammerspiele konzipiert. Das ist ihr zweiter Abend nach Habitat Pandemic Version von 2020. Wiebke Hüster hat für Fazit die Premiere in München gesehen. Sie ist jetzt zugeschaltet. Frau Hüster, guten Abend.
Guten Abend.
Welche Idee verfolgt denn die Choreografin Ulich, einen Tanzabend nicht mit Tänzerinnen und Tänzern zu erarbeiten, sondern mit einem Schauspielensemble?
Ja, das weiß ich auch nicht genau, weil man hätte das natürlich auch mit Tänzern machen können. Also es wurde kaum gesprochen, wofür man vielleicht hätte sagen können, gut, dann müssen es Schauspieler sein, aber es kommt gar nicht viel Text vor. Ich weiß es auch nicht genau.
Also die Schauspielerinnen, Schauspieler, die mussten tanzen, die mussten etwas machen, wofür sie im Prinzip nicht in erster Linie ausgebildet sind.
Ja, und das hat man leider auch gesehen. also Entschuldigung, wenn ich das jetzt so als Tanzkritikerin sage, aber da kommen ja viele verwandelte Alltagsbewegungen vor und viele Bewegungen, die wir aus der Welt des Techno kennen, also sozusagen das individuelle Tanzen im Club, damit in so einer ekstasehaften, rauschhaften Situation endet das ganze Stück auch. Und jetzt könnte man sagen, na gut, da tanzen wir ja auch so, wie wir jetzt nun gerade können oder wollen. Das machen die Tänzer, also die Schauspieler als Tänzer hier auch. Aber bestimmte Dinge, die sie timed, wo sie eine bestimmte Phrasierung im Kopf hat, wo ein Schauspieler in einem ganz bestimmten Moment etwas abliefern muss, da klappt das manchmal bei dem Tempo, das sie hier auch vorlegt oder abverlangt und auch bei der Intensität des körperlichen Ausdrucks zum Teil, klappt das nicht so. Also man sieht, dass es Schauspieler sind. Und ich finde immer ganz wichtig, es gibt ja verschiedene Choreografen, die gerne mit Schauspielern arbeiten. Und ich finde es ganz wichtig, dass man, wenn man denen zuguckt, dass die in einer Weise gearbeitet werden und mit ihnen gearbeitet wird, dass man nicht denkt, ah ja, es sind Schauspieler.
Nochmal zurück, ich möchte mal über diesen Titel sprechen, In Ordnung. Der ist ja vielleicht auch ein Hebel, um das Ganze mal zu beschreiben. Welchem Ordnungsbegriff liegt denn dieser Choreografie zugrunde? Also Ordnung kann ja sein, das ist okay, das ist in Ordnung. Oder es kann etwas aufgeräumt werden, in Ordnung gebracht werden. Und aufräumen heißt ja immer eingrenzen, formatieren, in Gleichklang bringen.
Also die erste Bedeutung, die Sie jetzt ansprechen, die finde ich auch die sympathischste von diesem Stück. Das ist okay. Und ich finde, das sieht man auch. Das ist eine Aussage, glaube ich, dieses Stücks, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es wichtig ist, sich selbst auszudrücken, mit sich selbst identisch zu sein und mit seinem Körper eine Möglichkeit zu finden, sich selbst verständlich zu machen, zu kommunizieren. Und es ist okay, das auf seine ganz eigene Weise zu tun. Das finde ich sehr schön, das ist ein schöner Gedanke und das sieht man hier auch. Also in den besten Momenten des Stücks freut man sich einfach über dieses diverse Ensemble, wie sich da jeder bewegt, wie die zusammen agieren auch, denn die haben sichtbar Freude daran, das zusammen zu machen. So, das ist das Gute.
Beschreiben
das
Sie doch mal die Bühne, Frau Hüster, damit wir uns ungefähr vorstellen können, was da abgelaufen ist.
Ja, sehr gerne. Ich wollte sagen, In Ordnung ist natürlich insofern ein witziger Titel, als es ja keine Choreografie geben kann, die nicht einer bestimmten Ordnung folgt. Merce Cunningham hat gesagt, Dancing is the art not to bump into each other. Und es ist sozusagen, das sieht man hier auch, weil das geht ein paar Mal fast schief, wenn die so durcheinander rennen. Natürlich ist ein Tanz eine Absprache, eine Choreografie ist eine Vereinbarung darüber, wer wann wo ist und von wo nach wo geht. Und das exerziert sie hier sozusagen durch. Sie stellt also, die Bühne ist eigentlich leer und es gibt Scheinwerfer, die werden von Bühnenarbeitern mal reingeschoben, mal wieder rausgeschoben und dann gibt es so Bühnenelemente, die werden von der Decke heruntergelassen, ein Tor zum Beispiel oder drei größere Elemente, mit denen können die Schauspieler den Abend über herumfahren, die zusammenschieben, wieder auseinander. Das sind so technische Gerüste, muss man sich vorstellen, so Art Treppenkonstruktionen und auf die kann man draufklettern, auf denen können alle einen Haufen bilden. So. Und die Ordnung, die hier diskutiert wird, die hier gezeigt wird anhand von Körperanordnungen sozusagen, die beginnt mit einer ganz simplen Reihe, das finden auch alle total charmant. Am Anfang stehen alle Schauspieler nebeneinander und bilden eine Reihe von groß zu klein, indem sie sich nämlich körperlich so anpassen, also ein bisschen in die Knie gehen oder sich hinhocken, dass es so eine Reihe nach hinten gibt. Und der Letzte sozusagen, dem das zu anstrengend wird, der wechselt dann einfach die Seite und geht auf die andere Seite und ist damit der Größte, der sich einfach normal hinstellen kann. So, das ist total nett. Also da ist die Ordnung, ist die Reihe und die ist auch noch sortiert nach Größe. Dann verteilen die sich alle im Raum und sind stehend sozusagen über den Raum verteilt, füllen den Raum aus. Und da sieht man gleich, was der Tanz eigentlich vermag in so einer Bühne. Wenn man die Tänzer entsprechend verteilt, dann wirkt der Raum gleich voll. Also man kann mit einer Ordnung auch eine Art Dichte erzeugen. Das ist wirklich interessant. Dann exerziert sie das alles im Gehen und im Laufen durch. Also sie zeigt, was passiert mit der Ordnung, wenn es eine bewegte Ordnung ist. Was passiert dann mit dem Raum? So. Und jetzt setzt mein Problem ein. Und das wird auch immer schlimmer bis zum Schluss. Mein Problem ist, dieses Konzept kommt erstmal einem ganz klug vor und ganz interessant und man denkt, okay, das diskutiert sie jetzt so durch, aber nach einer Viertelstunde, 20 Minuten hat man das Konzept ja eben auch verstanden und dann kommt ja auch nicht mehr so viel Neues. Man kann da ja keine endlosen philosophischen Diskussionen über den Raum führen ohne Sprache. Das ist ja schlecht möglich.
Wir wollen auch mal uns einen musikalischen Eindruck von dieser Aufführung verschaffen. Die Musik, die kann ja einem Abend auch eine gewisse Ordnung geben. Und so hat das unter anderem heute in den Münchner Kammerspielen geklungen. Ja, das klingt auch so ein bisschen nach Durchexerzieren, also eine Musik, die irgendwie auf der Stelle tritt, also keine Variation, keine Entwicklung. Wie kann man das beschreiben, was da in der Zeit abgelaufen ist?
Es ist sehr interessant, dass Sie das sagen, eine Musik, die auf der Stelle tritt. In der Tat, das gewinnt natürlich dann noch an mehr Fahrt, nimmt Tempo auf und am Schluss muss man sagen, das ist vielleicht die Idee des Stücks, auf die es zuläuft. Am Schluss löst sich das so auf in so eine große Szene, wo praktisch jeder ganz individuell tanzt. Und es ist kein Chaos, weil man hat das Gefühl, selbst wenn die mit dem Rücken zueinander stehen, die kommunizieren noch durch die Bewegung miteinander, aber es ist wirklich individuell. Und vielleicht ist das die These des Stücks, dass Doris Uhlig denkt, es ist doch eigentlich alles toll in unserer Welt, wo viele von uns so gerne in Clubs gehen und gerne tanzen und eigentlich da auch so eine Community bilden jedes Mal. Denn das ist ja so ein Gemeinschaftserlebnis. Das ist ja nicht nur so ein vor sich hin tanzen. Und dass man vielleicht sagen könnte, die Ordnung, die sich da auflöst, also die gesellschaftlichen Hierarchien, die Klassenzugehörigkeit, das Geschlecht, alle diese Ordnungen, in denen wir uns sozial bewegen, die lassen sich eben, wenn man so eine Club-Atmosphäre kreiert, so eine Ekstase, die man miteinander teilt, da verschwinden diese ganzen ordnenden Kategorien und wir können eine Art Glück in der Auflösung erleben. Und das ist vielleicht die Idee des Stücks.
Aber diese Ekstase, dieses rauschhafte Ensemble-Tanzstück, wie es Doris Uhlig nennt, das hat Sie nicht wirklich überzeugt, Frau Hüster.
Nein, weil ich muss sagen, das ist natürlich nicht der erste Versuch, sowas wie rauschhafte Ekstase, wie sie in Clubs entsteht, auf Partys entsteht, tänzerisch, choreografisch abzubilden. Und damit, finde ich, dass sozusagen larger than life wirkt, also damit wir die Idee davon, dieses Kribbeln bekommen, dass das im wirklichen Leben, wenn man jetzt selber da drin ist, auslösen kann, damit das passiert, während wir ja ganz still sitzen und zuschauen, also einfach als Übertragung von der Bühne herunter in den Zuschauerraum, da muss das besser strukturiert sein, es muss interessanter phrasiert sein, es muss mehr Tempo haben und in der Tat müssen die Körper, die das abbilden, die das verkörpern, die das ausdrücken sollen, die müssen wirklich ausgebildete tänzerische Körper sein, die das wirklich können, weil ich glaube, vieles von dem, was wir über uns begreifen können im Tanz, das begreifen wir, weil da oben zwar sozusagen Menschen wie wir tanzen, aber Menschen, die besser tanzen als wir.
In Ordnung, ein rauschhaftes Ensemble-Tanzstück von Doris Uhlig. Wiebke Hüster hat für Fazit die Uraufführung in den Münchner Kammerspielen gesehen. Frau Hüster, ich danke Ihnen. Strike Germany. Mehr als 1500 Menschen haben diesen Aufruf bereits unterschrieben. Dort ist die Forderung formuliert, deutsche Kulturinstitutionen zu boykottieren, weil Deutschland in Bezug auf den Gaza-Krieg angeblich die Meinungsfreiheit einschränkt und Solidaritätsaktionen mit Palästinensern unterbindet. Unterzeichnet haben den Aufruf prominente Stimmen, wie zum Beispiel die Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux oder die Philosophin Judith Butler. Auch aus der deutschen Kulturszene sind viele Unterzeichner dabei, allerdings keine wirklich prominenten Stimmen. In der Kultur, vor allem in der Clubszene, hat der Aufruf bereits zu Boykotten geführt. Wir haben darüber Anfang der Woche hier in Fazit im Zusammenhang mit dem CTM-Festival gesprochen. Jetzt wollen wir hören, ob und wenn ja, wie die Filmwelt von Strike Germany betroffen ist. Eine Recherche von Christian Bernd.
Männer in afrikanischen Trachten tanzen und trommeln. Die filmische Installation mit dem Titel Atmospheric Arrivals sollte auf der diesjährigen Berlinale im Forum Expanded laufen, erzählt der Kuhleiter der Sektion Ulrich Simons.
Bei Ayot Talitaba geht es um eigentlich die Möglichkeit, eine Heimat zu finden. Der Künstler lebt in Kanada, ist ursprünglich aus Ghana und beschäftigt sich mit Fragen von diasporischer Identität.
Talitaba ist einer von bisher drei Filmkünstlern, die ihre Filme von der Berlinale zurückgezogen haben.
Alle drei haben den Strike Germany-Aufruf, unterstützen den. Die KünstlerInnen haben sich dazu selber geäußert auf ihren Social-Media-Kanälen und gab unterschiedliche Gründe, die auch mit den Forderungen von Strike Germany übereinstimmen.
Strike Germany ist ein Aufruf zum Boykott deutscher Kulturinstitutionen, der vor wenigen Wochen anonym veröffentlicht wurde. Im Aufruf heißt es, in Deutschland solle durch offene Zensur Kritik an Israel unterbunden werden, die deutsche Erinnerungskultur wird als repressives Dogma und die deutsche Politik als neofaschistisch bezeichnet. Auch Ayot Talitaba begründet seine Absage mit der, wie er schreibt, rassistischen und faschistischen Zensur der deutschen Regierung. Beim Forum Expanded will man im Gespräch mit den Künstlern bleiben. Auch die deutsche Drehbuchautorin Jasmina Wesolowski hat bei Strike Germany unterschrieben.
Mich hat bewogen, dass ich die Forderungen von Strike Germany einfach direkt zu 100% unterstützt habe, da ich seit dem 7. Oktober einfach selber in der Branche eben auch mitbekommen habe, wie Menschen ausgeladen wurden, gerade palästinensische Stimmen und gerade pro-palästinensische Stimmen, aber auch jüdische Stimmen, die pro-palästinensisch waren.
Jasmina Wesolowski würde den Satz von der deutschen Erinnerungskultur als repressiven Dogma aus dem Aufruf nicht unterstützen, aber sie findet, eine Berufung auf die Schuld aus der deutschen Vergangenheit führe in Politik und Medien zu einer einseitigen Sicht auf den Nahostkonflikt.
Ich finde, wenn man sich alles anschaut, was gerade von deutscher Seite passiert, und zwar ist es eine sehr unkritische Solidarität mit Israel unter dem Vorwand einer Staatsräson. Was wir gerade hören, dass es 26.000 Todesopfer gibt, dass nicht kritisch hinterfragt wird, ob das denn wirklich, wirklich das Ergebnis einer Selbstverteidigung ist, das finde ich eben fragwürdig.
Allerdings wird in Medien und Politik hierzulande die israelische Kriegsführung durchaus hinterfragt. Anders als Strike Germany schreibt, beinhaltet der Satz von der Staatsräson keineswegs eine bedingungslose Unterstützung Israels und ebenso wenig ist die deutsche Erinnerungskultur, wie es im Aufruf heißt, eine staatliche Initiative, sondern eine vor allem zivilgesellschaftlich entstandene Gedenkkultur. Strike Germany zeichnet das Bild einer staatlich gelenkten deutschen Öffentlichkeit in Bezug auf Israel. Ein kontroverses Thema ist der Gaza-Krieg auch an den deutschen Filmhochschulen, so auch an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin, kurz DFFB, wie deren Direktor Wolf Plessmann erzählt.
Ich habe am Anfang, als das im Oktober begann, noch nicht sofort gespürt, wie wichtig das eigentlich ist, gerade in so einer Filmschule Räume zu schaffen, in denen diskutiert werden kann.
Im Oktober letzten Jahres hatten Studierende der DFFB ein Statement veröffentlicht. Darin wird Israel als Kolonialstaat bezeichnet, der in Gaza einen Genozid verübe. Als Antwort folgte ein Brief von Studierenden der DFFB, der dem Statement Antisemitismus und selektive Empathie vorwarf. Daraufhin hat die Hochschulleitung mit den Studierenden zusammen einen Diskussionsabend organisiert.
Das war wirklich ziemlich spontan, wo wir insbesondere über die Entstehung dieser ersten Stellungnahmen diskutiert haben und wo gerade die israelischen Studierenden eben auch nochmal sehr deutlich ihre Irritation zum Ausdruck gebracht haben. Und das war ein sehr heilsamer Prozess. Es wurde sich zugehört und es wurde aber auch darüber gesprochen, aha, wir müssen regelmäßige Möglichkeiten des Austausches schaffen, wo wir genau solche Themen, die uns da berühren, auch ansprechen können.
Es gibt nun regelmäßige Debattenrunden. Auch an anderen Filmhochschulen hat der Gaza-Krieg zu Kontroversen geführt. In Ludwigsburg hat die Hochschule in Folge Filmveranstaltungen mit Diskussionen initiiert. An anderen Filmhochschulen mussten geplante Veranstaltungsreihen zu diesem Thema abgebrochen werden. Auch auf der Berlinale versucht man, dem Boykottgedanken etwas entgegenzusetzen. Auf dem Potsdamer Platz wird es beim Festival einen Tiny Space geben.
Das Tiny Space ist quasi ein Tiny House und lädt BesucherInnen der Berlinale ein, um über Israel und Palästina zu sprechen.
Die Berlinale war im Januar an den Moderator Shai Hoffmann herangetreten, dessen Trialogprojekt für Aufmerksamkeit gesorgt hat.
Das Trialogprojekt ist ein Projekt, bei dem ich mit einer Deutsch-Palästinenserin und ich als Deutsch-Jude mit israelischen Wurzeln gerade an Schulen in Deutschland gehe und mit Schüler und Schülerinnen über den Krieg in Israel und Gaza spreche.
Reden statt boykottieren, das ist in diesen Tagen eine gute Idee.
Strike Germany, eine Recherche in der Filmwelt von Christian Berndt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Bettina Ritter.
Mit einer Eröffnungsfeier hat für Bodø im Norden Norwegens die Zeit als erste europäische Kulturhauptstadt nördlich des Polarkreises begonnen. Mit mehr als 1000 Veranstaltungen wollen die Stadt und die umliegende Region Nordland Europa zeigen, dass sie nicht nur über arktische Natur, sondern auch über viel Kultur verfügen. So wird es beispielsweise Ausstellungen auf Wanderhütten geben, die Besucherinnen und Besucher im Sommer ablaufen können. Viel dreht sich um die samische Geschichte und Gegenwart oder typisch arktisches Essen wie den Stockfisch. Bodø 2024 ist das größte Kulturprojekt, das bisher in Nordnorwegen stattgefunden hat. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den verstorbenen Sozialphilosophen Oskar Negt als großen Sozialwissenschaftler und politischen Intellektuellen gewürdigt. Er habe die öffentlichen Debatten in der Bundesrepublik über Jahrzehnte hinweg geprägt, schrieb Steinmeier heute in einem Kondolenzschreiben an Negts Witwe Christine Morgenroth-Negt. Der gestern im Alter von 89 Jahren gestorbene Negt galt als einer der bedeutendsten Sozialwissenschaftler Deutschlands. Er studierte bei Max Horkheimer und promovierte bei Theodor W. Adorno in Philosophie. Er war Assistent von Jürgen Habermas und während der Studentenbewegung von 1968 einer der Wortführer der außerparlamentarischen Opposition. Von 1970 bis 2002 war er Professor für Soziologie in Hannover. In Mexiko-Stadt geht das Tauziehen um die Stierkämpfe weiter. Nachdem eine Richterin am Mittwoch entschieden hatte, dass die Wiederaufnahme der Kämpfe nach einem anderthalbjährigen Verbot vorerst ausgesetzt wird, hat ein Gericht diese Entscheidung nun gekippt. Zur Begründung hieß es, eine Unterbrechung wirke sich negativ auf eine Reihe von Aktivitäten und Rechten aus, die zumindest bislang legal seien. Morgen ist der nächste Stierkampf geplant. Im Juni 2022 hatte ein Gericht ein Ende der Traditionsveranstaltung angeordnet, nachdem Tierschützer geklagt hatten. Im Dezember vergangenen Jahres hob der oberste Gerichtshof Mexikos das Urteil auf, ohne eine grundsätzliche Entscheidung über die Zulässigkeit von Stierkämpfen zu fällen. Wayne Kramer, Mitbegründer und Gitarrist der Band MC5, ist tot. Er starb gestern im Alter von 75 Jahren in Los Angeles. MC5 gründete sich Mitte der 1960er Jahre in Detroit. Sie spielten eine frühe Form von Punkmusik. Obwohl die Band kommerziell nicht sehr erfolgreich war, hat sie viele Musiker wie Iggy Pop und The Clash beeinflusst. Ihr berühmtester Song war Kick Out the Jams von 1969. Zuletzt rief Kramer die Non-Profit-Organisation Jail Guitar Doors ins Leben, die Musikinstrumente an Gefangene abgibt.
Der Ungar Peter Etvesh ist ein ungemein erfahrener Musiker. Als Dirigent hat er über Jahrzehnte viele, viele wichtige Stücke uraufgeführt. Bei Zoltán Kodály hat er an der Musikakademie in Budapest einstudiert. 1966 kam er nach Deutschland, hat mit Karl-Heinz Stockhausen und später mit Pierre Boulez zusammengearbeitet. Immer wieder hat sich Etvesh auch Auszeiten genommen von seinen vielen Dirigierverpflichtungen, um zu komponieren. Und da ist im Laufe der Jahre ein großes Oeuvre entstanden, Orchester- und Solowerke und 13 Opern. Es sind, so hat es ein Kollege aus der Musikredaktion formuliert, mit leichter Hand geschriebene Stücke zwischen Avantgarde und Musical. Sein neues Werk spielt in einer Kleinstadt. Die Menschen sind in Aufruhr, sie haben Angst vor einer Katastrophe. Am Abend wurde das Werk Waluschka, das im Dezember in Budapest uraufgeführt wurde, in einer neuen Version jetzt in Regensburg erneut uraufgeführt. Im Premierenpublikum war unser Musikkritiker Jörn Florian Fuchs. Herr Fuchs, guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Die Handlung basiert auf dem Roman Melancholie des Widerstands des ungarischen Schriftstellers Laszlo Krosno-Horkai. Was geht denn da in dieser Stadt vor? Was beunruhigt die Menschen?
Da gibt es verschiedene gleichsam ja Unterströmungen der Gewalt, der latenten Gewalt, die dann später ausbricht. Es gibt hier eine Bürgermeisterin, die eine Bewegung gründet mit dem schönen Titel Es grünt so grün, und die trägt durchaus faschistoide Züge. Und diese Gewaltherrschaft, die in diesem kleinen Dorf entsteht, wird immer wieder gebrochen durch wirklich surrealistische Momente und Motive. Da kommt ein Zirkus, die einen riesengroßen ausgestopften Wal präsentieren der Bevölkerung, gleichsam auch die Bevölkerung ein bisschen vielleicht auch ablenken von den Dingen, die da politisch passieren. Es gibt eine merkwürdige Gestalt, die bleibt unsichtbar, die erscheint nicht, ein Prinz, ein kleinwüchsiges Wesen, das ersehnt wird und vor dem man gleichzeitig Angst hat. Also dieser sehr, sehr lange Roman, den ich, muss ich sagen, zumindest in der deutschen Übertragung, die ich gelesen habe, sehr problematisch finde, weil er eben sehr, sehr, sehr sprachverliebt und auch verästelt ist und vieles im Unklaren lässt. Der bietet sich eigentlich nicht so ganz an, finde ich, für eine stringente Oper. Und dennoch wurde zumindest szenisch aus diesem Abend schon etwas Starkes heute, fand ich.
Welche Klänge hat denn Peter Edwischitz für dieses Thema, für diese Verästelung, für diese ja düstere Stimmung, Grundstimmung gefunden?
Also man kann vielleicht bei Peter Ötvös zwei Dinge unterscheiden. Das eine sind Werke, die eher so eine Tiefenbohrung bieten. Das ist natürlich sein legendäres Stück Tri Sestri, Drei Schwestern nach Tschechow, für drei Countertenöre geschrieben, mit drei Perspektiven gleichsam auf diese Thematik. Gibt andere Werke, eine Marquess-Oper etwa, die sehr, sehr ans Eingemachte gehen und die eben wirklich auch musikalisch versuchen, Neuland zu beschreiten. In den letzten Jahren ist die Musik zunehmend illustrativ geworden. Sie hatten schon das Wort Musical genannt, das ist vielleicht ein bisschen scharf. Das haben wir heute nicht gehört, aber es ist eine Musik, die überwiegend die Dinge wirklich illustriert, ausmalt, sehr verliebt in den eigenen Klang, den man da mal gefunden hat, sehr repetitiv immer wieder. Eher, muss ich sagen, nicht so ganz eines der stärksten Stücke von ihm, finde ich,
musikalisch. Wir wollen einfach mal reinhören in eine Szene, in der erstaunlicherweise gar nicht sehr viel gesungen wird, sondern eher gesprochen. Dunkle Klänge also und diese Art von Sprechgesang. Und da haben wir auch Janosch Waluschka gehört. Waluschka ist ja der Titel der Oper, also er steht im Zentrum dieses Stückes.
Ja, interpretiert von Benedikt Eder sehr gut, finde ich. Der hat schon sehr viel zu singen, macht es sehr lyrisch, sehr fein. Aber er spricht auch manchmal hier gerade, da zeigt er der Dorfgemeinschaft sein Interesse an Astronomie. Er ist jemand, der sehr verliebt ist in die Sterne, durchaus auch symbolisch, dann manchmal symbolistisch geht es da um den Mond sehr viel. Es ist ein Träumer, jemand, der in diese Gesellschaft hineingeworfen wird, regelrecht, zunehmend allerdings da auch in diesen Mahlstrom des Bösen, des Faschistoiden gerät und am Ende in der Psychiatrie landet. Und die düsteren Klänge, ja, sie herrschen schon vor und auch so ein bisschen eben dieses kleinteilig Gehetzte manchmal. Es fehlen einfach die großen Bögen, es fehlen auch die großen, ja, ariosen Ausbrüche vielleicht. Das Ganze ist eher so ein musikalisches Illustrieren und Nacherzählen der Handlung.
Jetzt nennt Peter Edwösch, der Komponist, dieses Stück eine Tragikomödie mit Musik oder eine groteske Oper. Also was Komisches habe ich jetzt aus Ihrer Beschreibung noch nicht rausgehört und was Groteskes eigentlich auch noch nicht, Herr Fuchs.
Das Groteske ist das Umschlagen, die Kippmomente in diesem Werk, dass wir einerseits Pathos haben, dass wir Gewalt haben, dass wir eben eine Drastik haben, musikalisch sehen. Und dann plötzlich aber klingt es dann doch locker und dreht sich so ein bisschen. Es gibt dann Dorfszenen, die eher illustriert zitieren sind. Es gibt so ein ganz leichte Musical-Einsprengsel als Zitate. Es gibt Bach-Zitate, die etwa auftauchen. Also da kommt das schon rein. Und natürlich ist die Vorlage dieses Groteske. Und das, muss ich sagen, ist an diesem Abend vor allen Dingen durch das Ensemble und auch durch den Dirigenten Stefan Weselka exzellent, wirklich überragend umgesetzt worden. Man hat den Chor, das ist ein Männerchor, noch verstärkt durch Kräfte von außen, weil der Chor von der Oper hier vom Theater nicht ausreicht. Musikalisch war das absolut gut, herausragend. Und szenisch hat Intendant Sebastian Ritschel das in einem Bühnenbild von Christopher Kempf so gemacht, dass wir bemalte Wände sehen, eigentlich ja so wie bemalte Lappen, kann man sagen, die sich dann leicht auch verändern lassen. Der Wahl kommt auch am Schluss vor, aber wir sehen vor allen Dingen einmal ein Bahnhofsabteil. Wir sehen die unterschiedlichsten Spielorte, das Wirtshaus, das ist eine sehr professionelle, gute, pointierte Inszenierung. Ich muss sagen, die Ensembleleistung und gerade auch die Regie sind deutlich, deutlich besser und spannender, finde ich, als das Stück selber.
Jetzt nochmal zurück zum Ausgangspunkt, zu diesem Roman Melancholie des Widerstands, Herr Fuchs. Es ist ja erstaunlich, dass dieses Werk gleich mehrere Komponisten zu einem Musiktheaterstück ganz aktuell inspiriert hat. Im Juni wird an der Staatsoper unter den Linden in Berlin ein Musiktheaterstück von Marc-André Dalbavy uraufgeführt, das ebenfalls auf diesem Roman beruht. Trifft denn der Stoff das Lebensgefühl unserer Zeit in irgendeiner Art?
Ich glaube, dieses Umschlagen plötzlich in den Faschismus, in eine Gewalt, und zwar das unklare Umschlagen, das bleibt ja rätselhaft letztendlich, ist psychologisch nicht genau nachvollziehbar. Diese Irrationalität, die, glaube ich, trifft tatsächlich einen Nerv der Zeit. Johannes Kalitzke hat gerade auch einen Teil aus diesem Werk etwa vertont. Und was mich ein bisschen noch erstaunt hat, es gibt ja auch einen Film von Bellatar, die Werkmeisterharmonien. Und Werkmeister, eigentlich der Erfinder oder Miterfinder unseres Tonsystems, der spielt in dem Roman eine große Rolle. Und komischerweise ist dieser Teil, also eine gleichsam musikalische Episode, wie bei Thomas Mann, in einem großen Roman von Oetlisch jetzt überhaupt nicht verarbeitet worden. Das hat mich etwas überrascht, weil es geht auch sehr viel um Musik, um Tonalität, um Tonsysteme in diesem Stück. Aber das hat Oetlisch jetzt nicht interessiert. Man muss noch dazu sagen, er konnte nicht anreisen. Er ist sehr, sehr schwer erkrankt. Ein Hirntumor. Und hat aber das wohl doch noch als eine Aufgabe gesehen, auch eben diese deutsche Fassung noch fertigzustellen und hier zu präsentieren.
Waluschka von Peter Etwesch, uraufgeführt am Theater Regensburg in der Inszenierung des Intendanten Sebastian Ritschel, dirigiert, wir haben es gehört, von Stefan Weselka. Unser Kritiker war Jörn Florian Fuchs. Herr Fuchs, danke, guten Abend.
Gerne, guten Abend.
Nackt unter Wölfen. Im April 1964 fand die große Premiere im Kino Kolosseum in Berlin-Prenzlauer Berg statt. Zwei Tage später dann lief der Film von Frank Beyer in den Kinos an. Er hatte den Roman von Bruno Apitz verfilmt. Die Produktion kam gerade recht, um den antifaschistischen Gründungsmythos der DDR von der Kinoleinwand aus zu untermauern. 60 Jahre ist das jetzt her und aus diesem Anlass gibt es nun unter anderem eine Ausstellung an der Universität Erfurt. Henry Bernhard über den Film und seine Rezeption.
Kameraden, wir sind frei!
Frei! Frei!
Die Häftlinge, deren illegale Widerstandsorganisation eben noch die SS in die Flucht geschlagen hat, stürmen auf das Lagertor zu. Nichts kann sie halten in ihrem Jubel. In der Befreiungsszene am Ende des DEFA-Spielfilms Nackt unter Wölfen von 1964 mischt sich das Weinen eines Kindes in den Jubel.
Jetzt hab keine Angst.
Die Rettung eines Kindes vor der Ermordung durch die SS stand im Zentrum von Bruno Apitz' Roman Nackt unter Wölfen. Das Buch war auch Grundlage eines Hörspiels und dreier Spielfilme. Der bekannteste davon eben der von Frank Beyer von 1964. Emotional berührend und mit Stars besetzt. Apitz hatte selbst als kommunistischer Häftling das KZ überlebt. Seine Schilderungen aus dem Inneren des Bösen ließen Nackt unter Wölfen zum wohl weltweit erfolgreichsten Buch aus der DDR werden. Und auch der Film erreichte die Menschen. Auch deshalb war er so wichtig für die SED-Machthaber. Sie sahen mit dem Buch und dem Film eine Botschaft überbracht, die als antifaschistischer Gründungsmythos der DDR als das angeblich bessere Deutschland verstanden werden kann. Das Deutschland der Kommunisten, Humanisten und Antifaschisten. So sieht es auch der britische Historiker Bill Niven. Er hat ein Buch über Jerzy Zweig verfasst, dessen Schicksal als Vorlage für das Buchenwaldkind diente.
Die DDR ist ein Staat, die irgendwie antifaschistisch entstanden ist, also durch den Kampf gegen Hitler. Buchenwald ist natürlich der ideale Ort dafür. Da wurde gegen Hitler gekämpft. Da wurde Hitler auch besiegt, direkt im Lager, laut Selbstbefreiung, wenn es wirklich eine Selbstbefreiung war. Und wir haben sozusagen innerhalb Buchenwalds auch eine Art neuen Staat aufgebaut, den wir dann in die Welt hinausgetragen haben, oder zumindest in die DDR hinaus. Da hängt die Geschichte Buchenwalds sehr eng mit einem Gründungsmythos der DDR zusammen.
Zwar hatten Roman und Film auch international erheblichen Erfolg, aber ausgerechnet beim Filmfestival in Moskau 1963 scheiterten die Preisambitionen an einem polnischen Jurymitglied. Das warf Nackt unter Wölfen vor, eine Lackierung der Wirklichkeit zu sein. Der Film zeige eben nicht, wie in Buchenwald die Toten mit Bulldozern in Bergen weggeschafft worden seien. Am Beispiel des Films, dessen Uraufführung sich in diesem Jahr zum 60. Mal jährt, lässt sich studieren, wie Geschichte erzählt, konstruiert, umgedeutet und neu erzählt wird. Und das vor und nach 1989. Dieser Geschichte hat sich ein Seminar des Medienwissenschaftlers Michael Grisko an der Universität Erfurt gestellt. Im Ergebnis steht eine Ausstellung seiner Studenten zum Film.
Bruno Apitz reklamierte ja für sich, und das reklamierte auch der Film immer für sich, ganz nah am authentischen Original gewesen zu sein, ganz wahr. Auch das Ende, das heißt die Auflösung des Konzentrationslagers im Buchenwald, erzählt zu haben. Wir wissen heute, dass es eine Geschichte war, die aus einem bestimmten Blickwinkel erzählt wurde, die mit einer bestimmten Idee erzählt wurde. Und als die Studierenden tatsächlich merkten, auf welch komplexes Feld der Erinnerungskultur sie sich eingelassen hatten, begannen die spannenden Diskussionen bei uns im Seminar.
Die Ausstellung der 7 Studenten ist zurzeit im Haus Dachau-Röden in Erfurt zu sehen. Sie thematisiert die Entstehungsgeschichte des Romans, der 3 verschiedenen Verfilmungen, vor allem von Frank Beyers Kinofilmen. Auch den kommunistischen Widerstand, der im Zentrum der Rettungsgeschichte steht. Die Studenten erzählen auch, was im Film nicht zu sehen ist. Der Massenmord, vor allem an Juden, Kollaboration, Verrat, Selbstjustiz, Denunziation. Die Abwesenheit von Solidarität in der Gegenwart des ständig drohenden Todes. Sie stellen sich aber auch dem Dilemma, dass ein moralisches Handeln schlicht unmöglich war, wenn man im KZ überleben, anderen helfen wollte. Davon berichtet auch der Schirmherr der Ausstellung, der Thüringer Staatskanzlerminister Benjamin Emanuel Hoff. Er sieht in Bruno Apitz Buch und in Beyers Film auch den Versuch, das aus späterer Sicht nicht immer heldenhafte Handeln der kommunistischen Funktionshäftlinge im KZ zu erklären.
Und das ist ja die Geschichte von Nackt unter Wölfen. Die machen diese Funktionshäftlingstätigkeit an einer so krassen Grauzone, die eben mit moralischen Kriterien aus heutiger Perspektive nicht zu ermessen ist.
Philipp Zengel von der DEFA-Stiftung empfiehlt nicht nur die Ausstellung in Erfurt, die sich kritisch auch mit der Neuverfilmung des Stoffs 2015 auseinandersetzt, sondern auch die kommentierte und erweiterte Neuausgabe von Apitz Roman.
Okay, an seiner Ursprungsfassung des Buches, die Apitz als erstes geschrieben hat, hat er hier noch den Lageralltag beschrieben, hat er hier noch beschrieben, wie auch die Juden inhaftiert waren in diesem Lager. Wenn man das so aufgreift, dann finde ich, ist das der richtige Weg, sich den Sachen zu nähern.
Philipp Zengel von der DEFA-Stiftung im Beitrag von Henry Bernhard. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick von Arno Orzesek.
Die Oster galt lange Zeit als peinliche Muschel der Reichen. Nun erlebt sie in hippen linken Großstadtmilieus eine überraschende Renaissance. Ist der geschlürfte Luxus die neue Form von Rebellion? Grübelt das Magazin Der Spiegel. Wer sie sich leisten kann, bestellt die Muscheln ohne schlechtes Gewissen, stellt Annina Metz fest. Fake-Pelz und Second-Hand-Lederjacke, aber dann auf einem noch lebenden Tier herumkauen? In der Gen Z scheint das kein Widerspruch zu sein. Gen Z, kurze Info für die Älteren unter uns, meint die Generation Z, 15, 18, 20-jährige Menschen. Erstaunlich, dass die schon Geld für teure Austern haben sollen. Laut Metz geht die Vorliebe des Zeitgeistes übrigens übers Kulinarische hinaus. Wie sehr die Auster gerade ihre Renaissance erlebt, zeigt sich in ihrer popkulturellen Verwertung. Die Muschel landet als Poster an WG-Wänden, baumelt an Halsketten und wird mit zweideutigen Sprüchen auf T-Shirts gedruckt. Shuck me, eat me raw. Junge Frauen feiern sie plötzlich als feministisches Symbol. Annina Metz im Spiegel. Um im weitesten Sinne beim Thema zu bleiben. Unter dem Titel Nimm mich beschrieb Marlene Knobloch in der Süddeutschen Zeitung einen sogenannten Männertraum. Also mal angenommen, die Lippen von Angelina Jolie, Die Augen von Scarlett Johansson, Emma Watsons Nase und die Haare von Penelope Cruz. Ohne Frage würde man gern sehen. Jetzt stellen Sie sich vor, diese Frau würde sich für Sie interessieren. Sie hört immer zu, motiviert Sie während Ihrer Steuererklärung, schwört, Geld sei nicht wichtig, aber erzählen Sie bitte mehr über das Gegenpressing von Borussia Dortmund. Das ist alles wahnsinnig interessant und haha, witzig. Mensch, sind Sie witzig. Und dann dieses Top, dieses verdammt knappe Top. Sie ahnen es, Knoblauch fantasierte von KI-Girls. Und zwar, um zu erklären, was droht, wenn Einsamkeit, konservative Männer und extrem heiße Chatbots aufeinandertreffen. Besonders ein Aspekt, so die SZ-Autorin, gebe dem Gipfeltreffen beängstigender Gegenwartsentwicklungen das fatalistische Finish. Nämlich das Auseinanderdriften der politischen Ideale von jungen Männern und Frauen im Westen, festgestellt durch eine Datenanalyse der Financial Times. Während Männer im Alter zwischen 18 und 30 Jahren konservativer werden, orientieren sich junge Frauen im liberalen Milieu, was die Liebe, zumindest die heterosexuelle, rein statistisch immer unwahrscheinlicher macht. Wie passend, dass KI-Girlfriends absolut patriarchenkompatibel sind. Und während sich also beide Geschlechter immer weiter auseinanderdenken, flüstert ein heißer Chatbot im Netz: Ich habe den heimlichen Wunsch, von einem starken, machtvollen Mann wie dir dominiert zu werden. A match made in heaven. Sarkastisch in der SZ, Marlene Knoblauch. Um eine starke, machtvolle Frau, vor der gewisse Männer die Hosen voll haben, ging es im Berliner Tagesspiegel. Die Angst der US-Republikaner, entscheidet Taylor Swift die Wahl? Tatsächlich kursiert in den USA folgende Verschwörungstheorie. Die Beziehung zwischen Taylor Swift und dem Footballstar Travis Kelce soll der tiefe Staat gestiftet haben. Und falls sich die beiden beim nächsten Super Bowl für Joe Biden aussprechen, sieht Donald Trump womöglich alt aus. Malte Lehming präsentierte dazu Zahlen. In einer Umfrage vom März 2023 bezeichneten sich 53% der erwachsenen Amerikaner als Swift-Fans. Würde nur ein kleiner Teil von ihnen von Trump zu Biden wechseln, hätte das große Auswirkungen auf die Wahl. Das Meinungsforschungsinstitut Redfield & Wilton Strategies will wiederum ermittelt haben, dass rund ein Fünftel der US-Wähler seine Präferenz mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer Empfehlung durch Swift abhängig macht. Kaum zu glauben, finden wir. Aber Popstars haben offenbar maximalen Einfluss. Popkritiker dagegen nicht mehr. Letzteres behauptete jedenfalls Michael Pilz in der Tageszeitung Die Welt in einem Nachruf auf die Popkritik, der bis in die Klassik-Epoche ausgriff. Die Distinktion, das Kapital des Kritikers, ist aufgebraucht. Musik ist heute anders als vor 200 Jahren, als sie die Konzertsäle, den öffentlichen Raum eroberte. Vor 100 Jahren war sie wiederum eine andere, als sie, industriell reproduzierbar, unters Volk kam. Und seit 20 Jahren ist sie jederzeit und überall verfügbar. So profan wie flüchtig hat sie nicht nur materiell an Wert verloren, sondern auch ideell. Der Popmusikkritiker liegt im Sterben. Er ist schon sehr alt. Michael Pilz gebrauchte das Wort Sterben metaphorisch. Dagegen schrieb der Historiker Dan Diener in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über einen Konflikt, in dem Sterben, Töten, Morden, Massakrieren, nichts Metaphorisches hat. Diener erwähnte ein Gespräch von 1956. Nahum Goldmann, damals Präsident der Zionistischen Weltorganisation, hatte den israelischen Staatsgründer Ben-Gurion über die Gründe für dessen Pessimismus im Blick auf die Zukunft Israels befragt. Ben-Gurion erwiderte, so Diener, dass er nicht glauben könne, dass sich die Araber jemals mit einem jüdischen Staat abfinden würden. Wäre er Araber, er täte es nicht. Wir, so Ben-Gurion weiter, behaupten, Gott habe uns das Land verheißen. Aber es ist unser Gott, nicht der Gott, dem sich die Araber beugen. Wir, so Ben-Gurion, führen die Vernichtung der 6 Millionen durch Hitler an. Tragen die Araber hierfür Verantwortung? Möge doch Deutschland den Juden einen Staat gewähren, so die Araber. Nach einer Pause der Besinnung reagierte Goldmann mit der Aussage: Glücklicherweise dächten nicht alle Araber so wie Ben-Gurion. Das war vor 70 Jahren und klingt aktuell. Anders als damals Ben-Gurion gibt Diener der Zukunft Israels allerdings eine Chance. Er betonte in der FAZ: Die Israelis werden verstehen lernen, dass die Palästinenser zum Land gehören und auch nicht vorhaben, sich aus diesem zu verabschieden. Und die Palästinenser werden verstehen lernen, dass die jüdischen Israelis im Lande keine wildfremden Besucher sind, sondern durch Gebürtigkeit, durch Natalität nobilitierte Indigene. Klingt wie ein schöner Traum. Doch wie titelte die FAZ in einem anderen Zusammenhang? Vertraut euren Träumen.
Der Blick in die Feuilletons war das mit dem Wochenrückblick von Arno Orzesek. Und das war's. Unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.